Herzlichen Dank für diese einleitenden Worte, für die herrliche musikalische Umrahmung. Und bevor wir einsteigen, möchte ich auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater im Himmel, noch einmal herzlichen Dank für alles, was wir hören und singen durften, zur Ehre deines Namens. Und so bitte ich dich jetzt herzlich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz, dass wir verstehen, was du von uns möchtest. Gib Gnade zum Reden, Gnade zum Hören, alles zur Ehre deines wunderbaren Jesus-Namens. Amen. Wenn ihr nur ein Wort zur Verfügung hättet, um unsere heutige Zeit zu beschreiben, welches wäre das? Wer hat das gesagt? Ich. Genau richtig. Ich, ich, ich und nochmals ich. Oder auf Griechisch Ego. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Erfüllung der eigenen Träume und Wünsche und Ambitionen zum alles durchdringenden Lebensmotto, ja, zum Lebensinhalt, zum Lebenssinn geworden ist. Hauptsache, es stimmt für mich. Das schlägt sich auch in unserem Sprachgebrauch nieder. Es gibt wohl kaum ein zusammengesetztes Wort in der deutschen Sprache, das so viele Variationen hat wie die Kombination mit dem Wort selbst. Hier eine Auswahl. Selbstachtung, Selbstakzeptanz, Selbstaufmerksamkeit, Selbstbedienung, Selbstbefriedigung, Selbstbehauptung, Selbstbeschränkung, Selbstbestimmung, Selbstbeweihräucherung, Selbstbewusstsein, Selbstdarstellung, Selbstentfaltung, Selbsterfahrung, Selbsterhaltung, Selbstfindung, Selbstgefälligkeit, Selbstgefühl, Selbstgerechtigkeit, Selbstgespräch, Selbstherrlichkeit, Selbstjustiz, Selbstliebe, Selbstlob, Selbstmitleid, Selbstmord, Selbstporträt, Selbstsicherheit, Selbsttäuschung, Selbstüberhebung, Selbstüberschätzung, Selbstverletzung, Selbstverliebtheit, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung, Selbstwertgefühl, Selbstzerstörung, Selbstzufriedenheit und Selbstzweifel. Da gibt es aber auch noch den anderen Bereich, Selbstanklage, Selbstaufgabe, Selbstaufopferung, Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, Selbsterkenntnis, Selbsterniedrigung, Selbstgenügsamkeit, Selbstkontrolle, Selbstkritik, Selbstlosigkeit, Selbstreinigung, Selbstüberwindung, Selbstverleugnung. Alles dreht sich um mich selbst. Alles dreht sich um mich selbst. Selbstverwirklichung bedeutet in der Alltagssprache, so definiert es Wikipedia, die möglichst weitgehende Realisierung der eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche mit dem übergeordneten Ziel, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Sowie damit verbunden die möglichst umfassende Ausschöpfung der individuell gegebenen Möglichkeiten und Talente. Ein Diplompsychologe und Psychotherapeut sagt dazu, letztendlich heißt es nichts anderes, als sich von äußeren Einflüssen und Zwängen frei zu machen und das Leben zu führen, das man führen will. Es bedeutet, dass man in sich hineinhört und sich fragt, was möchte ich, wer möchte ich sein, wie möchte ich leben, was ist mir wichtig? Niemand kennt unsere Bedürfnisse, Träume und Wünsche besser als wir selbst. Deshalb können wir uns auch nicht auf andere verlassen, sondern müssen selbst etwas dafür tun, dass sie erfüllt werden. Wenn wir das Glück nicht in uns selbst finden, dann finden wir es nirgendwo. Nun, in der westlichen Welt werden so viele Kurse und Anleitungen zur Selbstverwirklichung und Stärkung des Selbstwertgefühls angeboten, dass wir, unsere Generation, die glücklichsten Menschen aller Zeiten sein sollten. Aber die Realität ist, dass unsere Zeit von Unsicherheit, Zerstörung und Elend geprägt ist. Ein kurzer Blick in die Tageszeitungen und Nachrichten genügt, um diesen Befund zu bestätigen. Warum ist die Besinnung auf unser eigenes Ich ein solch fataler Irrweg mit solch fatalen Auswirkungen? Warum kann dieser Weg nicht gut gehen? Jesus Christus, der Sohn Gottes, erklärt uns im Markus-Evangelium Kapitel 7, Vers 21 bis 23, was tatsächlich in uns ist. Markus 7, 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das Glück, das der Mensch meint, in sich selbst zu finden, führt in Tat und Wahrheit letztlich zu schrecklichem Unglück. Statt Selbstverwirklichung wird das Resultat Selbstzerstörung sein. Es ist nun erstaunlich, dass der Apostel Paulus vor 2 Jahrtausenden vorausgesagt hat, dass diese humanistische, diese psychologische Geisteshaltung immer mehr auch in die Gemeinde Jesu hineindringt. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 2, dort sagt Paulus dem Timotheus, unserem Freund Timo, den wir eingesegnet haben, das ist eben der Namensgeber hier: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen herrliche Zeiten eintreten werden. Die Leute werden gut von sich denken und sie fühlen sich alle so wunderbar. Es werden schlimme Zeiten eintreten, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Was für eine präzise Beschreibung unserer heutigen Zeit. Und das erste Merkmal, das den Endzeitmenschen bezeichnet, ist Selbstliebe. Selbstliebe. Ich, ich, ich. So nebenbei, das zweite ist die Geldliebe. Auch das dominant in unseren Tagen. Selbstliebe, Selbstverwirklichung. Letztendlich ist die heutige Entwicklung eine Fortsetzung der ursprünglichen Selbstverwirklichungsabsichten von Adam und Eva. Das ist also nicht etwas Modernes, sondern ziemlich alt. Adam und Eva, es genügte ihnen nicht, wer sie waren. Nein, sie wollten mehr sein. Sie wollten mehr aus sich machen. Sie wollten sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Mit schrecklichen Folgen, wie wir sehen und bis heute spüren. Wenn Selbstverwirklichung, diese Besinnung und Stärkung des eigenen Ichs zum Scheitern verurteilt ist, wie wir jetzt in diesen kurzen Auszügen gesehen haben, was ist dann die Alternative? Was muss ich denn tun, um ein wirklich erfülltes Leben zu führen? Denn das möchten wir doch alle. Die Alternative zur Selbstverwirklichung heißt Selbstverleugnung. Das pure Gegenteil. Das pure Gegenteil. Jesus Christus gibt uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, eine wunderbare, zeitlose Anleitung dazu. Es ist eine Anleitung für ein wirklich dauerhaft erfülltes Leben mit der Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist einer der wichtigsten Texte über wahre Jüngerschaft. Und um seine Bedeutung zu unterstreichen, wird er fast wortwörtlich auch bei Matthäus und Markus wiederholt. Und zusätzlich gibt es viele andere Stellen, welche diese Wahrheit auch betonen. Und wir alle stehen in der Gefahr, diese Prinzipien von Errettung und echter Nachfolge Jesu auf die eine oder andere Art zu verwässern, abzuschwächen oder gar zu vernachlässigen hat. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt bitte auf Lukas 9, Vers 23 bis 25. Jonathan hat diese Verse bereits in der Einleitung gelesen. Ich möchte es noch einmal einfach zur Vertiefung lesen. Lukas Kapitel 9, Vers 23 bis 25, das ist auch unser eigentlicher Predigttext. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. In diesen Versen geht es um die Einladung zur Nachfolge Jesu. Es geht als zweites um die Bedingungen der Nachfolge Jesu und schließlich drittens auch um die Konsequenzen der Nachfolge Jesu. Vers 23 beginnt mit dieser Einladung zur Nachfolge Jesu. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, will jemand mir nachfolgen? Aus der Parallelstelle in Matthäus 16 und Markus 8 wissen wir, dass dieser Aufruf einer großen Volksmenge galt, inklusive auch der Jünger. Wenn jemand mir nachkommen will. Große Volksmengen bringen aber immer die Gefahr mit sich, dass einige sich mittreiben lassen, ohne zu wissen, um was es eigentlich geht. Dem wollte damals Jesus einen Riegel schieben. Was ist der Kontext für diese Verse, in die Jesus diese ernstliche Aufforderung richtet? In Lukas 9 ab Vers 1 erhalten die 12 Jünger außergewöhnliche Aufträge und Vollmachten. Sie verkündigen das Reich Gottes, treiben Dämonen aus und heilen überall Kranke. Jesus gab geistliche Gaben. Dann ab Vers 10 wird uns von einem, ich sag's jetzt mal so, außergewöhnlichen Abendessen berichtet. 5000 Männer mit Frauen und Kindern, vermutlich gegen 20.000 Menschen, werden aus nur 5 Broten und 2 Fischen überreich verköstigt. Alle satt und erst noch übrig. Jesus gab irdische Gaben. Ab Vers 18 enthüllt Petrus dann das erste Mal die wahre Identität von Jesus. Du bist der Christus Gottes, oder wie es bei Matthäus heißt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der verheißene Messias, der Erlöser. In dieser Euphorie, ausgelöst durch geistliche Erfolge, durch irdische Segnungen und besondere Offenbarungen, zieht Jesus den Jüngern jäh den Teppich unter den Füßen weg. Er sorgt für Bodenhaftung und für Ausrichtung auf das, was wirklich zählt, auf das, was wirklich wichtig ist. Denn Gaben, Zeichen und Wunder hatten nur den Zweck, seine Botschaft und seinen Auftrag zu beglaubigen, zu legitimieren. Lukas 9, Vers 22. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Was für ein Schock für die Jünger! Zuerst diese herrlichen Erfahrungen und dann das. Das hat den Petrus dann veranlasst, zu sagen in Matthäus, das widerfahre dir nur nicht. Nein, wir brauchen Siege, wir brauchen Erfolge, wir brauchen Euphorie. Aber Kreuz, Leiden, Tod. Und Jesus sagt, weiche hinter mich, Satan. Diesen Weg hatte Jesus vor Augen. Das war es, was sein Ziel war. Lukas 19, Vers 10 sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, aus dem einen einzigen Grund zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist kein Gutmensch und kein Sozialreformer. Er wollte der Mensch nicht Wohlstand und besseres Leben bringen. Er kam, weil wir alle ein Problem haben. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, werden wir einmal vor einem riesigen, unlösbaren Problem stehen. Unser Problem sind unsere, sind deine, sind meine Sünden, die uns vom lebendigen Gott trennen. Vor einem Gott, der so heilig ist, dass Habakuk sagt, deine Augen sind so heilig, dass sie das Unrecht nicht ansehen können. Wie wollen wir vor ihm bestehen? Und als Folge unserer Sündhaftigkeit ist die ewige Verdammnis. Und zwar nicht deshalb, weil du so außergewöhnlich böse bist, sondern nur so schlecht wie ich. Aber weil Gott darum weiß, sorgte er selbst für eine Lösung. Dieses Problem hat er durch den stellvertretenden Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz gelöst. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, 8. Und so jubelt dann Paulus in Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, volle Vergebung unserer Sünden. Und deshalb erfolgte damals und erfolgt auch heute Morgen diese wunderbare, einzigartige Einladung. Will jemand mir nachfolgen? Will jemand mir nachfolgen? Niemand wird gezwungen. Aber es ist eine umfassende Entscheidung und sie involviert unsere ganze Persönlichkeit, unser Herz, unseren Verstand und unseren Willen. Alles wird angesprochen für diese Entscheidung. Es ist interessant, in Lukas 14 richtet Jesus einen ähnlichen Aufruf und er sagt dort nach diesem Aufruf zur Nachfolge, Vers 28, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung? Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Interessant, nach dem Aufruf zur Nachfolge so ein Text. Jesus will hier sagen, er sagt es zweimal, setz dich hin, bevor du dich entscheidest. Zweimal steht es im Text, dann sitz ab. Überschlage die Kosten, setz dich hin, das heißt, werde ruhig, kein Stress, keine Euphorie, nein, jetzt sitz zuerst einmal ab. Dann sagt er, überschlag die Kosten, das heißt, schalt dein Gehirn ein, denke drüber nach, über die Anforderungen, was es dich kostet, bist du wirklich bereit, das zu geben, das zu tun, das zu leisten? Und dann beschließt Jesus seine Ausführung mit dem Aufruf: Hör gut zu. Vers 35. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann, erst dann entscheide dich. Das ist das pure Gegenteil von manchen heutigen emotionalen und sentimentalen Aufrufen zur Entscheidung, zur Nachfolge Jesu. Das pure Gegenteil. Und seht ihr, weil manch einer sich entscheidet, ohne genau zu wissen, um was es geht, sagt Jesus dann im Vers 34, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für das Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Das bedeutet, diese Wischiwaschi-Nachfolge, aus dem Gefühl heraus, aus einer Stimmung heraus, ist für nichts zu gebrauchen. Man wirft es hinaus. Nachfolge Jesu ist nicht beliebig, so nach dem Motto eben, Hauptsache, es stimmt für mich. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die unveränderlichen Bedingungen hier in seinem Wort festlegt. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, die Bedingungen der Nachfolge Jesu. Wenn jemand mir nachkommen will, jetzt sind wir wieder bei Lukas 9, so verleugne er sich selbst. Grundvoraussetzung ist also Selbstverleugnung. Was bedeutet das? Muss ich nun mein Auto verkaufen und ins Kloster ziehen? Muss ich mir einen enthaltsamen Lebensstil zulegen? Nun, das ist frommes Getue. Hat aber nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Die biblische Definition von Verleugnung sehen wir bei dem Petrus. In der dunkelsten Stunde seines Lebens hören wir in Markus 14, Vers 71, wie er sagt, er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. So hat er den Herrn Jesus verleugnet. Ich kenne diesen Menschen nicht. Selbstverleugnung bedeutet also, sich so zu verhalten, als kenne man sich nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist Selbstverleugnung. Das ist die erste, grundsätzlichste Voraussetzung zur Nachfolge Jesu. Es ist ein Herz, das vom eigenen Wesen derart enttäuscht ist, von der eigenen Sündhaftigkeit und Verderbtheit derartig verzagt ist und durch seine Verlorenheit so bedrückend erfährt, dass es sagt, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich kenne den nicht, ich kann nicht mehr. Selbstverleugnung ist also zuerst einmal das eigene Eingeständnis vom totalen Bankrott gegenüber Gott. Oder um es mit den Worten des verlorenen Sohnes in Lukas 15, 21 zu sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Oder wie es Jesus im Gleichnis vom selbstgerechten Pharisäer und dem Zöllner in Lukas 18, Vers 11 bis 14 sagt. Der Pharisäer, Vers 11, stellte sich hin und betete bei sich selbst, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Vers 13, und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seiner Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dieses Gebet wird Gott immer erhören. Das führt zu wahrer, echter Errettung und Wiedergeburt. Und damit beginnt wahre Nachfolge. Und Vers 14 bestätigt das. Und ich sage euch, sagt Jesus, dieser Elende, Verzagte, der mit sich selbst am Ende war, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. im Gegensatz zu jedem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Für einen Christen bedeutet Selbstverleugnung sodann, Jesu Herrschaft in jedem Bereich des Lebens anzuerkennen. Es bedeutet, die eigenen Wünsche und das eigene Verlangen nicht mehr zu kennen, freiwillig auf jedes sogenannte Recht auf Planung oder Entscheidung zu verzichten. Es beinhaltet auch das Gebet, Herr, verändere mich zu sehen, was gut für den anderen ist. All das wird zusammengefasst in den Worten Jesu in Lukas 22, 42. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Heute ist es genau umgekehrt. Viele sind sich weit und breit selbst der Wichtigste. Nicht nur in der Welt, sondern leider auch in der Gemeinde Jesu. Leider. John MacArthur hat einmal die Frage, wie Selbstverleugnung als Christ ausgelebt werden kann, wie folgt beantwortet. Wenn euch nicht vergeben wird, wenn ihr vernachlässigt oder absichtlich nicht beachtet werdet und ihr verletzt seid durch diese Beleidigung oder das Versehen, euer Herz jedoch glücklich ist und ihr zufrieden seid, als würdig erachtet zu werden, um für Christus zu leiden, das ist Selbstverleugnung. Wenn eure guten Werke schlecht gemacht werden, wenn man euren Wünschen einen Strich durch die Rechnung macht, wenn euer Rat nicht beachtet wird, wenn eure Meinung lächerlich gemacht werden und ihr euch weigert, wütend zu werden und euch nicht einmal verteidigt, sondern alles geduldig ertragt in loyaler Stille, das ist Selbstverleugnung. Wenn ihr liebevoll und geduldig jede Störung ertragt, jede Unregelmäßigkeit, jede Verärgerung, wenn ihr Torheit, Extravaganz und geistlicher Kaltschnäuzigkeit ins Angesicht sehen könnt und es ertragen könnt, wie Jesus das ertragen hat, das ist Selbstverleugnung. Wenn ihr mit jedem Essen zufrieden seid, mit jeder Gabe, mit jeglicher Kleidung, jedem Klima, jeder Gesellschaft, jeder Einsamkeit oder Unterbrechung durch den Willen Gottes, das ist Selbstverleugnung. Wenn es euch nie interessiert, auf euch selbst aufmerksam zu machen, oder eure eigenen guten Werke zu verzeichnen oder nach Lob zu suchen, wenn ihr es wahrlich lieben könnt, unbekannt zu sein, das ist Selbstverleugnung. Wenn ihr einen anderen gedeihen seht, dessen Bedürfnisse gestillt werden, wenn ihr euch aufrichtig im Geist mit ihm freuen könnt, ohne Neid zu empfinden oder Gott anzuzweifeln, während eure eigenen Bedürfnisse weitaus größer sind und eure Notlage sehr viel größer, das ist Selbstverleugnung. Wenn ihr Zurechtweisung und Tadel von jemandem von niederem Ansehen als ihr selbst annehmen könnt und euch sowohl innerlich als auch äußerlich demütig unterordnen könnt, ohne dass Rebellion oder Widerwille in eurem Herzen, in eurem Innern aufsteigen, das ist Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Die erste Bedingung in der Nachfolge Jesu. Da gibt es noch eine zweite Bedingung zur Nachfolge Jesu. Vers 23 am Schluss. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das Kreuz ist nicht deine Schwiegermutter, dein Chef oder dein Ehepartner. Als schönes religiöses Symbol finden wir das Kreuz zwar als Schmuckzug und Verzierung überall, auf dem Körper als Schmuckstück, auf Wanderungen in Schulzimmern, in Kirchen, ja auch in Gemeinden. Aber die damaligen Menschen verstanden etwas ganz anderes darunter. Das Kreuz identifizierten sie nicht mit schöner Tradition und religiösen Gefühlen. Das Kreuz war die grausamste Hinrichtungsart, die man sich vorstellen könnte. Jesus wusste genau, was die Kreuzigung bedeutete. Im Alter von 11 Jahren hatte er den Aufstand von Judas des Galiläas gegen Rom erlebt. Judas hatte das königliche Zeughaus in Zippori überfallen, das nur wenige Kilometer von Nazareth entfernt war. Das geschah also vor seiner Haustüre. Die Vergeltungsmaßnahmen der Römer kamen schnell und unerwartet. Sepphoris wurde bis auf den, das ist der griechische Ausdruck Sepphoris, beziehungsweise das heutige hebräische Zippori, wurde bis auf den Grund niedergebrannt. Die Bewohner des Ortes als Sklaven verkauft und 2000 Rebellen wurden gekreuzigt. Die Kreuze wurden entlang der Straße als schreckliche Mahnmale errichtet für alle, die an einen Aufstand dachten. Das hatte Jesus vor Augen. Das hatten die Galiläer, zu denen er hier sprach, vor Augen. Das war ihnen bekannt. Das Kreuz, das schrecklichste Folterinstrument, das du dir vorstellen kannst, führt zum sicheren Tod, keinen Tränen möglich. Damals musste ein verurteilter Schwerverbrecher den Querbalken auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte selber tragen. Das meinte Jesus mit ihm nachfolgen. Wir tragen nicht das Kreuz Jesu. Wir tragen nicht das Kreuz Jesu, wir tragen unser Kreuz. Es bedeutet, freiwillig das Leben zu führen, das auch Jesus führte. Es beinhaltet Widerstand und Verachtung von der Welt, Verlassen von Verwandtschaft und Bequemlichkeit des Lebens, vollständige Abhängigkeit von Gott, Verkündigen einer unliebsamen Botschaft, ein Weg der Einsamkeit, vielleicht auch organisierte Angriffe etablierter religiöser Autoritäten, Leiden um der Gerechtigkeit willen, böse Nachrede und Schmach, angespuckt werden. Das Leben für andere hingeben, gegenüber dem Ich und der Welt gestorben sein. Und das kann bis zum Äußersten gehen. Wir müssen das sagen. Vergessen wir nicht, dass weltweit jährlich um 100.000 Christen ermordet werden. Das bedeutet, jede 5 Minuten einer, weil er bereit ist, diesen Weg zu gehen. Es kann dich alles kosten. Sind wir immer noch bereit, diesem Jesus so nachzufolgen? Und das, bitteschön, wie es hier im Text heißt, nicht einmal, sondern täglich. Jesus will eine tägliche Erneuerung der Hingabe, eine tägliche Bereitschaft der Nachfolge, ein tägliches, standhaftes Ertragen, Erleiden, Erdulden, was auch kommen mag. Aber er verheißt uns auch die Kraft dazu, diesen Weg zu gehen. Nun fragt sich vielleicht der eine oder die andere, warum soll ich denn das tun? Warum ist es das überhaupt wert? Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt heute Morgen, die Konsequenzen der Nachfolge. Vers 24, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Deine Seele ist also mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Zuerst einmal sagt dieser Vers, dass wir Jesus nachfolgen um seinetwillen. Wir sollen Jesus nachfolgen, einfach weil er es sagt. Er ist der Herr. Ihm allein ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb sollen wir ihm nachfolgen, gehorsam sein dem, was er will. Dann sollen wir Jesus nachfolgen wegen den Folgen. Unser Text ist klar, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das griechische Wort für Leben ist Psyche und bedeutet das innere Leben. Gemeint ist also die Seele. Wer also seine Seele retten will, der wird es verlieren. Wer meint, mit guten Werken oder besonderen Taten oder was für Anstrengungen auch diesbezüglich etwas zu unternehmen, der wird alles verlieren. Wer aber alles aufgibt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Lieber Freund, deine Entscheidung hat Konsequenzen. Die Ewigkeit steht auf dem Spiel. Ewige Verdammnis oder ewige Herrlichkeit? Die Folgen. Und schließlich sollen wir Jesus nachfolgen, weil er wiederkommt. Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Nun hat vermutlich jeder gläubige Christ leider schon mal erlebt, dass er geschwiegen hat, wo er doch hätte über den Herrn reden sollen, wo er Zeugnis, wo er etwas weitergeben hätte sollen, wo er es genau gewusst hat. Und irgendwie hat er sich eben doch seiner und seiner Worte geschämt. Dann bekenn das und Gott vergibt dir und geh weiter und mach's nächstes Mal besser. Das ist aber hier nicht gemeint. Dieser Text redet in erster Linie über Errettung. Über Errettung. Einer, wo sich ganz grundsätzlich über das Kreuz schämt. Hier werden Menschen angesprochen, von denen Paulus in 1. Korinther 1,18 schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das kann vielleicht heimlich im Herzen sein. Du bist vielleicht so Mitläufer und ein bisschen christlich, aber im Herzen. Das kann auch ganz öffentlich sein. Das Kreuz, ah, oh, das ist so peinlich mit diesem Kreuz. Ewiges Leben ist doch lächerlich. Jesus, ach, vergiss den. Und dadurch zeigen sie, dass sie nicht errettet sind. Vers 26 sagt, dass Jesus Christus wiederkommt. Er kommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Dies wird dann nach der siebenjährigen schrecklichen Trübsalszeit geschehen, um Gericht zu halten und um dann zu entscheiden, über die dann Lebenden, wem Einlass ins tausendjährige Reich des Friedens, das von Jerusalem ausgeht, gewährt wird oder nicht. Ob jemand dann lebt oder schon vorher stirbt, gestorben ist, das göttliche Prinzip von Prediger 12, Vers 14 ist universell und zeitlos. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen. Es sei gut oder böse. Und damit verbunden schließlich auch Belohnung oder Strafe für unsere Taten. Im heutigen Gemeindezeitalter warten wir, die an Jesus Christus Gläubigen, auf die Entrückung, auf diese Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir dann bei dem Herrn sein, alle Zeit, weil unser Gericht am Kreuz erfolgt ist. Und dort erwartet die Gläubigen unbeschreiblich herrliche Zukunft beim Vater im Himmel. Kein Leid, nur noch Freude. Stellt euch das mal vor, nur noch Freude. Heute Freude, morgen noch mehr Freude, übermorgen noch mehr Freude. Unfassbar beglückende Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist das Resultat von Selbstaufgabe und Selbstverleugnung. Es ist die Frucht von rettendem Glauben und echter Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Und schon heute dürfen wir dadurch, durch diese Entscheidung, dem Herrn Jesus nach, zur Nachfolge, innere Sorglosigkeit und tiefe innere Befriedigung erfahren. Mit der festen Gewissheit, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch, denn Gott ist nicht ungerecht, liebe Geschwister, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Hebräer 6, Vers 10. Ich komme zum Schluss. Wir leben in einer Zeit, in welcher der Mensch immer mehr vergöttlicht und Gott immer mehr vermenschlicht wird. Aber Jesus hat seinen Maßstab nicht angepasst. Es bleibt dabei, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Selbstverwirklichung kostet dich nichts und führt dich letztendlich in die Hölle. Selbstverleugnung kostet dich viel, aber es führt dich in den Himmel. Wie Malgo, der Gründer und langjähriger Leiter des Missionswerkes Mitternachtsruf, hat es immer wieder gepredigt: Ich-Betrachtung macht schwermütig, Jesus-Betrachtung macht frohmütig. Ich-Betrachtung macht schwermütig, aber Jesus-Betrachtung macht frohmütig. Darum, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir so herzlich danken für dein Wort. Dein Wort ist wahr, dein Wort ist klar. Hilf uns, dieses Wort in unserem Leben auch auszuleben, anzuwenden und dran zu bleiben. Herr, du weißt, wie schnell wir den bequemen Weg gehen möchten. Herr, vergib. Herr, vergib, wo wir untreu waren. Vergib, Herr, wo wir nicht bereit waren, die vollen Konsequenzen zu tragen. Hilf in der Selbstverleugnung. Hilf in der bedingungslosen Nachfolge. Und Herr, wenn heute Morgen hier Menschen unter uns sind, die auf diesem Weg des eigenen Willens, der eigenen Verwirklichung sind, rede du zu ihnen, zeige ihnen das Ende dieses Weges auf und errette sie um deines Namens willen. Amen.